ARD. Aufgefallen, der Kulturpodcast von MDR Sachsen.
Diesen Podcast bekommen Sie jeden Montag ab 17 Uhr in der App der ARD Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. In Dresdens Panometer ist seit Ende Januar erstmals Jade Garcisis Panorama Amazonien zu bestaunen. Im wahrsten Sinn des Wortes, denn der tropische Regenwald scheint je länger sich die Betrachtenden darin vertiefen, wie lebendig, mit seiner üppigen Vegetation, den Flussniederungen, Lichtungen und Gewässern. Zurück in die Stadtgesellschaft dagegen, Ende des 19. Jahrhunderts, holte uns Assisi ab Sonnabend ab 16. März im Leipziger Panometer. Die Kathedrale von Monet heißt das erstmals vollständig, zumindest als Vorlage, in Öl gemalte Panorama, das in Deutschland erstmals zu sehen ist. Ich bin Andreas Berger und rede im Podcast über sächsische Kultur von A wie aufgefallen ist uns bis Z wie zuhören, was andere denken. Aufgefallen, das sächsische Kulturmagazin unterwegs in Berlin und zu Gast bei Jade Garcisi. Erstmal hallo und herzlich willkommen, Herr Garcisi. Schön, hallo. Dass Sie Zeit für uns haben.
Ja, toll.
Ich habe nochmal nachgeschaut. In Leipzig ging es, glaube ich, 2003 los, in Dresden dann 2006. Das sind die beiden ersten Panometer in Deutschland gewesen. Wie kam es eigentlich, dass Sachsen so, ja, die Quelle, der Keim für diese Panometer geworden ist?
Also wenn ich es mal salopp sage, ein Sachse ist immer dabei, ja. Also deswegen, die Sachsen, die sind ja berühmt dafür, dass sie in die Welt gezogen sind und einiges bewegt haben. Und da ich ja eine Jugend habe, die ich nicht missen will, die in Sachsen war, verbindet mich ja sehr viel mit Sachsen. Aber der Zufall wollte es, dass es in Sachsen passiert ist. Über Umwege ist es dann, das sollte erst in Oberhausen stattfinden. Und dann sagte ein Freund zu mir, sag mal, wir haben doch auch ein Gasometer in Leipzig. Ich kam dann in die Stadtwerke und einer der Mitarbeiter sagte zu mir, nachdem ich so erzählt habe, was ich wollte, sagte der, Herr Assisi, Sie sehen uns bemüht, nicht begeistert zu sein. Und das war ein guter Anfang. Und dass dann Dresden dazu kam, war natürlich, als Leipzig da war, hat man mich von Dresden angerufen. Und das muss ich immer wieder sagen, Leipzig und Dresden, neugierig. Und es ist das Schönste, was man haben kann als Künstler. Es gibt keinen Filter dazwischen. Menschen kommen, zahlen ihren Obolus, ich nehme das Geld und mache das nächste Projekt. Und so fing es an.
Ich habe mal nachgeschaut, ich weiß jetzt nicht, wie absolut exakt die Zahlen sind, aber wenn man sich das so anschaut, ich habe eine Zahl gefunden, Ihre Panoramabilder haben in den letzten 20 Jahren über 10 Millionen Menschen gesehen.
Ja, 12 Millionen und mehr.
Wahnsinn. Und hätten Sie sich das vorstellen können, nein, als Sie damit angefangen haben?
Nein.
Das ist schon eine irre Zahl.
Ja, also ich muss wirklich sagen, das Wort Demut fällt mir da immer ein, weil natürlich ist es auch eine Leistung, die man selber und ein Team hinter sich hat, was wirklich sensationell ist. Aber was ist der Unterschied zwischen dem Opernsänger und mir? Der Unterschied ist, ich muss meine Opernhäuser selber bauen. Was für mich absolut vorne ist, ist der Inhalt. Inhalt, Inhalt, Inhalt. Und ich würde schon sagen, die ersten großen Kunstwerke, die reine Immersion waren, waren die Panoramen des 19. Jahrhunderts. Und dass ich das wiederentdeckt habe, ist ein Zufall, aber ich habe sofort gespürt, das ist etwas, was in diese Zeit gehört. Dieses Modewort Entschleunigung trifft natürlich jetzt total zu. Weil das, was dort passiert ist, auch die eine Stunde nur bleiben, die begreifen, die kriegen erstmal als ersten Effekt kriegen sie einen räumlichen Zustand, der auch ein subjektiver Blick auf ein ganz bestimmtes Thema ist. Das Panorama, denke ich schon, also erwartet habe ich das nicht, dass es so weit kommt. Das ist für mich jedes Mal wundersam.
Folgt das eigentlich einer gewissen Dramaturgie, dass Sie eben tatsächlich jetzt ab Ende Januar in Dresden Amazonien zeigen, dann im Frühjahr in Leipzig die Kathedrale von Monet? Gibt es da auch, was die Örtlichkeiten betrifft, ja, für Sie Punkte, wo Sie sagen, und genau darum muss jetzt das dort gezeigt werden?
In Leipzig auf alle Fälle. Leipzig ist ja das einzige Haus, was ich wirklich als Regie auch selber leite. Ich entscheide, was wann dort kommt. Wenn wir in anderen Standorten andere Betreiber haben, dann müssen die natürlich entscheiden. Man muss das wie ein Museum betrachten. Ja? Ein Museum ist da und der Kurator sagt, ich würde gern über die Impressionisten was machen. Dann versucht das durchzusetzen und dann macht das. In den anderen Standorten, zum Beispiel Dresden, das ist eine ganz eigene Geschichte. Ja? In Dresden hatte ich immer die Vorstellung, dass man in Dresden mal eine Stadt macht, wo man über die DNA dieser Stadt redet. Also wenn man an Dresden denkt, denkt man an Barock und man denkt an die Zerstörung 45. Also habe ich das dort gemacht. Ich muss sagen, ich habe vor 10 Jahren, habe ich den Stadtwerken auch vorgeschlagen, den Erlweinspeicher zu ertüchtigen. Leider hat das nicht geklappt. Wir hätten den schon saniert gehabt und ich hätte da einen Standort machen können, der wäre für die Dresdner fantastisch gewesen. Weltweit gibt es sowas nicht. 2 Panoramenhäuser nebeneinander. Man hätte die Dresden-Panoramen zeigen können, man hätte die anderen zeigen können. Also ein ungeheuer vitaler Ort, der noch viel mehr in die Struktur von Dresden reingepasst hat. Ja? Und dann habe ich jetzt gesagt, ich muss jetzt einen Paradigmenwechsel machen. Ich muss jetzt das auch zu einem vitaleren Standort machen, weil diese 2 Themen sind die 2 Themen. Und wenn das jetzt angenommen wird, wenn die Dresden jetzt wirklich sagen, Mensch, jetzt kommen neue Themen und das wird angenommen, dann hätten wir auch die Berechtigung, jetzt andere Themen reinzubringen.
Wenn man sich Amazonien anschaut, natürlich ist man fasziniert von dieser Vielfältigkeit der Natur und denkt natürlich in dem Augenblick immer mit, was wird aus dieser Natur? Was ich sagen will, erstaunlicherweise ist es ja so, dass gerade so ein Panorama wie Amazonien eigentlich von Jahr zu Jahr aktueller wird, weil wir eben tatsächlich immer näher an diese Grenze rankommen, kriegen wir es nun mal in den Griff, vernünftig mit der Natur umzugehen. Was mich aber interessieren würde, ist, wie geht's dann dem Künstler? Das Äußere sieht ja sicherlich auch das, was ich gerade gesagt habe. Aber wenn er dann seinem Werk wieder begegnet, was ja nun vor einigen Jahren entstanden ist. Ist es da bei Yadagar Assisi so, dass er sagt, das würde ich mit heutigem Wissen so und so machen? Können Sie das also stillhalten?
Nein, ich schaffe es nicht, die Schönheit und die Komplexität in einem Bild einzufangen. Das schaffe ich nicht. Es gibt viele Kunstformen, die sich mit der Natur beschäftigen, ja, von Malerei über Schreiben, über Film, Fotografie, ganz klar. Aber ich habe gesagt, ich glaube aber, das Panorama kann einen kleinen Puzzlestein dazusetzen. Und der Ausgangspunkt bei der Naturpanorama ist immer, ich will eine Art von Liebe sozusagen in diese Bilder hineingeben. Weil wenn die Menschen da drinnen stehen und auf einmal verzückt sind, ja, von dieser Verdichtung, dieser Komplexität, die begreift man ja da, weil das, was ich dort darstelle, das habe ich so nie erlebt. Ich kann nicht so verschiedene Facetten dieser Natur auf einen Punkt. Aber ich muss eben rein künstlerisch, als rein kompositorisch, muss ich das so zusammenbringen, dass man es als real, als real sozusagen begreift. Und wenn mir das gelingt, dann gehen die Leute eben raus und sagen, boah. Und wenn sie dann eine Nachricht hören, ich glaube, und das ist der Satz, den ich für diese Naturpanorama immer habe, nur was wir lieben, verteidigen wir.
Es hat ja auch ein bisschen was, wenn ich jetzt mal in die Videotechnik gehe, ist vielleicht ein bisschen gewagt, das zu vergleichen, von dieser virtuellen Realität. Ich setze mir eine Brille auf und begebe mich in einen Raum. Ein bisschen was davon haben ja die Panometer. Ich bin auf einmal wie im tropischen Regenwald in Südamerika. Ich höre die Geräusche, dass ich das Gefühl habe, ich bin da. Und in dem Augenblick, glaube ich, das ist das tolle Moment, fängt es eben auch an, in meinem Kopf anders zu arbeiten. Ich beschäftige mich anders damit.
Also das ist ja der Punkt, wenn man es schafft, egal in welcher Form, im Kopf des Betrachters zu bleiben und dass er einen auch mitnimmt in seinen Alltag, dann hat man ja eigentlich schon mehr als genug getan. Ja? Aber wenn wir das mit den neuen Technologien vergleichen, es gibt einen prinzipiellen Unterschied. Die Simulation ist ja verhältnismäßig einfach. Der Mensch, wenn der reinkommt, er ist erstmal von der Größe fasziniert oder überwältigt. Das sagen viele, das ist nicht unser Thema. Ist aber die Überwältigung, die hört nach ein paar Minuten auf. Man gewöhnt sich ganz schnell an Größe. Und man weiß auch immer, dass es ein Stoff ist. Es ist nicht so, dass man sagt, jetzt bin ich da drin. Man ist überwältigt über perspektivische Tricks und über Illusionsmalerei. Aber das eigentliche Ereignis entsteht, wenn man weg ist. 2 Tage danach hat man auf einmal, hört man nicht nur das Zwitschern der Vögel, man sieht sie auch fliegen, obwohl nichts sich bewegt hat. In den Menschen, die da stehen, die bewegen sich auf einmal im Kopf. Ja? Also diese Magie, ja, entsteht bei diesem Panoramen. Und das Wichtigste vom Ganzen, ich entscheide, wie schnell ich mich da drin bewege. Wie beim Lesen. Ich entscheide, ob ich alles in einem Schritt lese oder ob ich heute 10 Seiten lese, morgen 10 Seiten. Man entscheidet, man ist der Regisseur des eigenen Sehens, ja. Und das andere ist, und das vergleiche ich jetzt mit den neuen Methoden, also dieser LED-Wände und so. Aber das Tolle jetzt an dem Stoff ist, man geht näher ran und man sieht immer mehr. Und das ist ja auch spannend, dass man ein Objekt hat, womit man sich stundenlang beschäftigen kann, zigmal kommen kann. Und deswegen sage ich, das Panorama, glaube ich, ist überhaupt nicht old-fashioned. Das ist ein ungeheuer modernes Medium, vor allen Dingen in dem Punkt, dass wir in der Vielfalt des Bombardements von Bildern, wo wir heute schon gar nicht mehr wissen, was wir gestern gesehen haben, dass da ein Ort ist, der auf einmal wieder die Entschleunigung und wirklich die Lust zum Begreifen, die Lust zum Fühlen, das sind wirklich Dimensionen, die hätte ich vorher so nicht gedacht. Ich habe es instinktiv gefühlt, dass man das hinkriegt, aber ich wusste nicht, wie man zu diesem Punkt kommt. Die Erfindung ist hier, dass ich sage, ich beleuchte das Ding künstlich, was so in der Realität gar nicht geht. Aber das ist dann Fiktion. Und dann arbeitet man 3-4 Jahre in dieses Projekt rein, weil man tiefer Überzeugung ist, dass das, was ich dort will, auch passiert. Und es ist ja so passiert und die Reaktion der Menschen haben mir das bestätigt. Aber das Phänomen, was mich so fasziniert am Panorama ist, dass es die Menschen berührt in einer Art und Weise, wie es andere Kunstformen auch können. Aber es ist ein neuer Zustand und deswegen sage ich, es reiht sich ein in die Kunstform und es ist nicht richtig, dass man sagt, es ist 1900 zu der Expo in Paris zu Grabe getragen worden. Ja, weil der Film damals kam. Aber heute ist es wieder auf einmal, finde ich, ein Medium, was zu Unrecht diesen Titel bekommt. Und die 12 Millionen Besucher oder über 12 Millionen in den letzten 20 Jahren zeigen ja, es muss irgendwas dran sein. Ja.
Ich denke mal, viele werden gespannt sein, was sie uns in Leipzig zeigen werden. Diese Kathedrale von Monet, ich habe mir den Film, den es dazu gibt, schon mal angesehen. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist es ja neben dieser Würdigung zum einen des Impressionismus, zum anderen auch dieser einzigartigen Architektur dieser Kathedrale von Rouen, ist es ja auch, erzählen Sie uns auch eine Geschichte, wie Kunst darauf reagiert, dass ihr im Grunde genommen durch die Fotografie damals, der Malerei, durch die Fotografie ja scheinbar die Existenzgrundlage weggezogen zu werden drohte.
Ich habe ja dieses Projekt das erste Mal in Frankreich gemacht vor 4-5 Jahren. Die Frage ist noch brisanter geworden, als sie damals schon war, weil damals gab es eben schon die ersten Filtersysteme, also wo man ein Foto über einen Filter fast malerisch sozusagen umwandeln konnte. Und das, was ich eigentlich sagen will, ich habe also für mich einen Satz für mich geprägt, die Impressionisten haben uns beigebracht, dass die Technologie uns nicht vergessen lassen darf, dass wir Menschen mit Sinneswahrnehmung sind. Es geht sehr, sehr weit. Ich könnte jetzt bis zur Bildung zurückgehen. Wir vergessen, dass die Wissensvermittlung, das Rationale, bringt uns im Leben nicht sehr viel weiter. Weil der Mensch mit gesundem Menschenverstand kann sich in jede Fachlichkeit hineinarbeiten. Ich glaube, dass wir begreifen müssen, dass Bildung heute und Wissen heute anliegt, in bester Form. Ja? Und es gibt Leute in den Kanälen, in den Netzwerken, die erklären alle Themen der Schule 10-mal besser, als die meisten Lehrer es können. Und die Lehrer sollten jetzt diese Dinge aufnehmen, mit den Studenten diese Lektion sich angucken, wo es sehr, sehr schön erklärt ist, und dann mit denen arbeiten, also mit dem Wissen. Und dann, wenn dann noch Fragen sind, die Lehrer sollten das begleiten. Und sie sollten sich auf soziale Kompetenz vorbereiten. Und das ist letztendlich auch, wenn man so will, wird ja in Leipzig etwas gemacht. Ich stand vor der Kathedrale in Rouen, wir hatten ja dort ein Panorama, 7 Jahre, und ich stand davor und da kam einer und sagte, du weißt, dass das die Kathedrale ist, die Monet 30 Mal gemalt hat in unterschiedlichen Lichtverhältnissen. Da sage ich, nein, das wusste ich nicht. Und dann stand ich so davor, hinter mir war das Fenster, wo der gesessen hat und das immer gemalt hat. Warum hat er eigentlich nie ein Panorama gemalt? Er hatte in der Hochzeit der Panoramen gelebt. Und dann hatte ich sofort ein paar Antworten, weil diese lockere Art und Weise, aus der Realität heraus zu malen, geht natürlich in Panorama nicht, in dieser Dimension. Da muss man ja Wochen, Monate und vielleicht auch Jahre arbeiten, um die Leinwand erstmal voll zu kriegen. Und das kann ich nicht aus der Unmittelbarkeit machen. Ja? Ich müsste dann Erfindungen mit dazu nehmen. Also das Unmittelbare geht verloren. Das Zeigen des Pinselstrichs ist ja eine ganz neue Form. Die Lasurtechnik der Jahrhunderte vorher hatte den Pinselstrich gar nicht gewürdigt. Ja. Gerade die Lasurtechnik vermeidet den Pinselstrich. Alles wird ineinander geführt. Und wenn ich das im Großen machen will, ist nicht so einfach, weil ich muss spielerisch damit umgehen, muss immer wieder Entfernung suchen, wieder rangehen und so weiter. Und dann habe ich gesagt, wenn man das machen würde, und man würde es klein, also klein, wo ich noch so arbeiten kann, nehmen und dann vergrößern, dann würde viel, viel verloren gehen. Mit welcher Technik sollte ich das vergrößern? Und dann habe ich gesagt, aber eigentlich haben wir jetzt eine Technik zur Verfügung, die dieses Phänomen lösen kann, die Makrofotografie. Und das haben wir gemacht. Ich habe also dieses Bild, das hat ungefähr 2 Jahre gedauert. Das ist ja schon eine Verbindung zwischen analoger Arbeit und Technologie. Ich kann also mit der Technologie jetzt eine Vergrößerung machen. Und das ist magisch. Mir geht es nicht um die Technik. Darum geht es mir gar nicht. Mir geht es eigentlich darum, dass ich als Kind schon durch die Impressionisten einen Freiraum bekommen habe. Weil ab dann war die Malerei frei, in alle Richtungen zu gehen. Und wenn wir an dieses Bild rankommen, das kann ich schon versprechen, es wird nicht weniger, wenn man an das Bild rankommt, sondern es wird mehr. Die Leute fangen an, die Leinwand anzufassen. Weil auf einmal ist aus dem kleinen Klecks ist auf einmal eine Skulptur geworden. Ja, da klecksen sozusagen die Farbbatzen vom Bild runter. Und dieser Spaß, heranzugehen, Gesichter zu sehen, die von der Nähe kaum erkennbar sind, man geht weit weg, auf einmal fügen sich die paar Tupfer zu einem Gesicht oder zu einem Objekt zusammen. Das ist schon was ganz Tolles. Und die Ausstellung in diesem Fall, ich zeige meine Art, mit Malerei umzugehen. Also ich habe kein großes malerisches Œuvre, aber ich glaube, mein altes Werk wird vielleicht malerisch sein.
Ja. Ist es nicht ohnehin das malerischste Panoramabild bisher von Jadegar Assisi, diese Kathedrale von Monet?
Ja, wenn man es klassisch nimmt, ja. Aber ich würde sagen, alle anderen Bilder unterliegen der malerischen Erfindung mit anderen Mitteln. Also wenn das Foto realistisch ist, bedeutet das nicht, dass es nicht malerisch ist. Ich brauche eine Bildidee für jedes dieser Bilder. Da könnten wir Analysen machen. Geht nicht anders. Ja? Ein Panorama bedeutet, ich gucke in die eine Richtung, dann gucke ich in die andere Richtung. Das bedeutet, die andere Richtung hat mit der vorhergehenden Richtung nichts zu tun. Und das Verrückte ist, und das, jetzt komme ich zurück auf das Vorhergehende, wo ich gesagt habe, ich zerschneide die nicht und mache daraus dann einzelne Werke. Aber hier kann man wirklich sagen, Hunderte und Tausende Bilder haben wir da. Weil ich bin von Aspekt zu Aspekt malerisch herangegangen. Also wenn ich hier den rot-blauen Fleck hatte, und ich habe ja keinen Rahmen, es geht ja immer weiter. Ja? Und dann entsteht immer wieder ein neues Bild. Und im Blick, also Verbindung von Bild zu Bild. Ja? Und das ist was ganz Fantastisches. Ja? Und es geht um die Vielfalt dessen, was ich gemacht habe. Weil die Vielfalt ist ja meine Art von Freiheit. Ich habe ganz viele Sachen gemacht, wo ich vorher gar nicht gedacht hätte, dass ich in der Lage wäre. Aber da die Malerei jetzt frei geworden ist, und ich komme ja auch vom Zeichnen, ist das wirklich eine Freiheit, die ich in dieser Ausstellung zelebrieren will. Und ich hoffe, dass das klappt.
Aber ich muss jetzt mal ganz naiv fragen, es ist trotzdem wieder gedruckt oder es ist tatsächlich rein gemalt?
Es ist gemalt, also das Original wird dort hängen. Also wenn man dann aus dem Panorama rauskommt, wird man das Original sehen. Da sieht man, es ist gekleckst und da ist Ölfarbe auf Leinwand gebracht. Das ist 6 Meter ungefähr mal 2 Meter hoch, das Bild. Und ich finde das auch spannend zu sehen, was die Vergrößerung macht. Das ist auf Tuch vergrößert. Ich könnte so ein Bild nicht malen. Da wird ein Leben nicht ausreichen. Ich merke, wenn ich male, wenn ich einen Van Gogh dort im Bild auch habe, der gerade mal 5x5 mm groß ist, da ist jeder Klecks muss sitzen. Und der sitzt manchmal nicht und dann muss ich ihn wieder, ich habe ja nur ein paar Kleckse zur Verfügung.
Ist das eigentlich so ein bisschen als Running Gag gedacht? Wenn ich es richtig gesehen habe, begegnen uns Van Gogh und Monet mehrfach dem Bild.
Ich habe die großen Impressionisten der Zeit, die großen Namen habe ich genommen. Und ich habe denen gegenübergestellt, den Kritikern des Impressionisten. Also damals, das ist ja immer das Phänomen, wenn jemand was Neues macht, kommen die Kritiker und sagen, das geht nicht. Ich kenne ja auch so ein paar Aspekte in meiner Arbeit, aber ich habe, also die Kritiker habe ich ein bisschen akademischer gemalt. Also da habe ich, die sind viel größer gemalt, ja, da habe ich auch eine Leinwand, wo ich gemalt habe. Da sieht man, also dort habe ich, also ich sage jetzt irgendwas, 30 cm hohe Figuren gemalt. Da kann ich natürlich Faltenwürfe malen. Jetzt hab ich es nicht übertrieben. Aber bei den Impressionisten, da hatte ich eben nur, das sieht man dann im Organ, hatte ich vielleicht nur 3 oder 4 cm. Die sind viel lockerer gemalt. Die stehen jetzt nebeneinander und die Kritiker stehen da rum und zeigen in die Luft und kritisieren, was denn das für ein Mist, das ist ja Kleckserei und so. Und die Impressionisten gucken die an und sagen, wer sind die denn? Das ist so ein kleiner Gag, ist das, wo ich eigentlich sage, dass wir immer damit konfrontiert sind, dass wenn jemand Wege geht, dass natürlich immer auch die Zeit, die Gegenwart, in der sie leben, erstmal Probleme damit hat. Ich finde das nichts Schlechtes, ja. Das gehört eben dazu. Aber den Gag musste ich mir da mal machen. Und ja, und wir sehen natürlich auch Monet, wie er im Fenster sitzt und malt. Ja? Also ich bin ja mitten auf dem Platz. Und das, was ich auch gemacht habe, was ja die Impressionisten, soweit ich das überblicke, nicht gemacht haben, ich habe den Platz ja wiedererfunden. Den gibt es ja so in Rouen nicht. Ja? Aber ich bin gespannt, weil das ist wieder was ganz Interessantes, was das Panorama auf einmal beherrscht. Ja. Ab dem Impressionismus, 30 Jahre später, hatten wir schon Dada. Der ganze Kubismus, der ganze Expressionismus ist innerhalb von 30 Jahren, was vor Jahrhunderten gedauert hat, ist auf einmal explodiert. Und jetzt, wir wollen gar nicht bis heute gehen, es hört gar nicht mehr auf. Ja. Und da sage ich, da muss ich doch diesen Impressionisten wenigstens mal eine Verbeugung vor denen machen und einfach sagen, Leute, durch die bin ich höchstwahrscheinlich auch so geworden, wie ich bin. Und da freue ich mich, dass ich in dem Jahrhundert geboren bin und nicht im 17. Aber vielleicht hatte das auch so seinen Reiz. Ja? Also wenn ich Rembrandt sehe, wenn ich Dürer sehe, da gab es natürlich auch so tolle, also tolle Künstler gab es schon immer.
Herr Sie, Sie haben vorhin schon mal ganz kurz zumindest angedeutet, dass Romantik natürlich auch ein Thema ist, was Sie interessiert. Klar, äußerlich in Dresden wartet man natürlich dann auch auf die große Ausstellung, die jetzt schon in Hamburg ein bisschen anders zu sehen ist, dann in Berlin zu sehen sein wird, zum Schluss in Dresden. Was mich interessieren würde, wie erklären Sie sich, dass offensichtlich insbesondere gerade auch bei jüngeren Leuten Romantik ja wieder richtig in ist?
Ich verstehe die Romantik jetzt viel besser. Wir sind in der Zeit der Industrialisierung. Also für die platzt die Welt genauso auseinander wie für uns heute. Wir verstehen nicht mehr die Schnelligkeit, alles. Aber wenn ich die rauchenden Schornsteine überall sehe, die damals zukunftsweisend waren, also wenn ich irgendwo hinkam, rauchende Schornsteine, dann war das Zukunft. Und dann sehe ich auf einmal diese Einzelnen, gerade bei Caspar David Friedrich, diese einzelnen Menschen in diesem Universum stehen, in diesem völligen, also wir können Schönheit sagen, in dieser Mystik, in dieser nicht begreifbaren Welt. Wir fassen sie an, wir fühlen Wasser, wir fühlen die Sonne, aber wir verstehen nicht, wie kommt das zusammen? Wir bilden Religion, um uns was zu erklären. Wir versuchen durch Wissenschaft uns was zu erklären. Ich stehe alleine in dieser Welt, ja, und verstehe die Schönheit und die Hässlichkeit, die parallel läuft, wir verstehen die nicht. Und ich habe gesagt, diese Mystik und diese eigentümliche, fragile Schönheit, die man sieht, ja, diese Vergänglichkeit auch, das merke ich jetzt auch, wo ich älter werde, das fasziniert mich auch total. Ja. Und ich habe gesagt, kann ich ein Bild malen, wie kriege ich diese beiden Dinge so zusammen, dass in diesen beiden Dingen auch prinzipielle Lichtsituation so zusammenbringen kann, dass von der aufgehenden Sonne bis zum Vollmond es in einem Bild gemalt werden kann, ohne dass man es als falsch begreift. Und jetzt baue ich in diese Szenerie, das ist also, das ist nichts von Caspar David, das ist mein eigenes Bild, ich weiß auch nicht, wie ich es fertig male, wir werden sehen, aber ich glaube, ich werde das zu einem Bild mal bringen, wo alle sagen, naja, das könnte ein romantisches Bild sein. Ich werde es aber mit Accessoires besetzen, auch sehr, sehr sparsam, aber ich glaube, die einen Hinweis auf unsere heutige Zeit geben. Also der Regenwald wird abgeholzt und wir wissen, irgendwann ist der Sauerstoff weg und wir machen einfach weiter. Und diese Verlorenheit des Einzelnen, wir werden alleine geboren, wir sterben alleine. Wir haben nur eine Chance, in der Zwischenzeit uns sozial so zu vereinen, dass wir diese Zeit als Gemeinsamkeit erleben. Und das, glaube ich, ist ein Thema, was auch in 100 Jahren und in 1000 Jahren noch eine Rolle spielt. Und wenn ich das verorte in Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern eben im Norden, dann glaube ich, da habe ich auch für die Erkenntnis oder für die Frage der Wiedervereinigung, also Ost-West, man merkt ja auch an solchen kleinen Episoden, merkt man, dass der Kulturbetrieb, also Caspar David Friedrich war im Osten auch, also war schon eine Größe, mit der wir auch gelebt haben. Auch die Sehnsucht der Ostsee war natürlich eine andere Sehnsucht, den Horizont und in die Welt zu gehen. Man kann alle möglichen Interpretationen dafür finden. Es hat viele Facetten. Es ist letztlich auch dieses Stück Herkunft meiner Jugend.
Lassen Sie uns noch ein bisschen an Ihren Ideen teilhaben. Sie sprachen von 4 Projekten.
Ja.
Was kann man davon schon benennen? Also Romantik, habe ich jetzt mal so verstanden, ist eins dieser Projekte. Was erwartet
also,
uns noch?
Wenn wir so wollen, gibt es ja 4 große, für mich jetzt ersichtliche Themenbereiche. Das sind die Stadtveduten. Viele Städte kommen auf mich zu und sagen, machen wir unsere Stadt. Das heißt, es muss in mein Portfolio passen. Wenn wir die nebeneinander stellen, möchte ich die Kulturgeschichte der Menschheit anhand von Stadtveduten erklären. Und das ist das Tolle, wenn ich irgendwo hinkomme, gehe ich auf den höchsten Turm immer oder höchsten Punkt und gucke mir die Stadt an. Und auf einmal begreife ich, was die gerade erleben. Ja, die Struktur der Stadt erzählt mir die gesellschaftliche Organisation. Ja, also eine mittelalterliche Stadt von einer Stadtmauer umringt, erzählt mir eine andere Geschichte als Sao Paulo von heute bis zum Horizont mit Beton oder in irgendeiner großen Stadt in China, das ist Wahnsinn, das ist nicht mehr zu beherrschen, ja. Und wenn ich jetzt zu den indigenen Völkern gehe, es gibt jetzt ein Projekt in Kolumbien, ich hoffe, dass das klappen wird. Letztes Jahr waren wir dort und die haben uns dort wirklich überall hingeführt. Mir ist die Spucke weggeblieben, ja. Ich habe gesagt, das Projekt will ich hier in Kolumbien machen. Aber das Wollen und das Machen sind zwei Geschichten, ja. Die Stadtveduten, also wir sind jetzt gerade dabei, Babylon und Ägypten zu machen. Ich weiß nicht, wann die fertig werden, ich weiß auch nicht, wo sie gezeigt werden, aber die ersten großen Modelle haben wir gebaut, in die Ursprünge dieser Großzivilisation zu gehen, also Babylon als eine der ersten großen Zivilisationen. Das ist schon interessant. Man weiß sehr wenig davon. Von Ägypten weiß man viel mehr. Also in Ägypten wird man Karnak sehen, man wird Luxor sehen, man wird über den Nil nach Theben rüber gucken. Den Teil der Könige wird man natürlich nicht sehen, aber ich kann alle Facetten der Gesellschaft, die Ägypten ausgemacht hat, kann ich dort erzählen, in einer fantastischen Art und Weise. Wenn ich an Ägypten gedacht habe, habe ich immer an Pharaonen gedacht. Und dann bin ich einmal mit dem Schiff eine Woche lang auf den Nil lang gefahren. Es war der Ort, wo diese großen Kulturen auch entstehen konnten, weil es war ein sicherer Ort. Er war durch Wüste verteidigt, oben Meere, unten die Wüste. Und dann hatten wir ein Klima, was im Prinzip immer die Nahrung hingebracht hat. Der Nil brachte die Nahrung hin, ja. Und Hitze, gegen Hitze kann man sich, wenn man Wasser hat, sehr gut verteidigen, aber gegen Kälte nicht, ja. Und das ist eben ein Ort, das darf man auch nicht vergessen. Da sind eben diese jahrtausendlange Kulturen entstanden, auch in dieser Tiefe. Und das zweite Thema ist eben Naturthema. Ich hatte ja gesagt, dass mir, um die Liebe zu dieser Natur begreiflich zu machen, muss man über die Komplexität reden. Man muss auflösen. Ich habe ja auch ein Naturthema, Carolas Garten, gemacht vor ein paar Jahren. Und das war auch für mich so berührend, wie die Menschen darauf reagiert haben. Ich habe einfach nur einfach einen Garten gezeigt in seiner Komplexität. Und ich habe als eine Überschrift in der Ausstellung gesagt, die Inspiration, die ich brauche im Leben, ist in diesem Garten. Ich brauche eigentlich nicht mehr. Ich kann in diesem Garten kann ich versinken in ein Universum von Ereignissen, von Ideen. Da brauche ich eigentlich nichts anderes mehr. Und das viele Künstler auch. Monet hat ja zum Schluss viel in seinem Garten erledigt. Das hört gar nicht auf, wenn man anfängt. Ich habe noch nie so lange im Gras gelegen wie in dieser Zeit, wo ich Carolas Garten gemacht habe. So, und da ist eins, das hängt mir am Herzen, ich war schon zweimal dort, Antarktis. Ja. Da werde ich auch neue Technologien, also Projektionsgeschichte, also nicht, das wird alles noch traditionell sein, aber mit Projektion werde ich da drauf gehen, da wird man Sachen sehen. Ich glaube schon, das wird ein Ereignis sein, das wird Emotion pur sein. Und man wird was über die Komplexität dessen erfahren, was Antarktis, Arktis ist. Weil wenn ich heute frage, was ist Antarktis, die wenigsten können mir das erklären. Wir wissen immer noch nicht, was Nord und Süd ist. Ist das Norden oder ist das Süden? Ja? Und es gibt ja, um hier das zu sagen, der Süden ist ein Stück Land, was vom Meer umgeben ist, und der Norden ist mehr vom Land umgeben. Das ist erstmal der prinzipielle Unterschied. Aber das ist eine tolle Geschichte, ja. Und das vierte habe ich gesagt, das ist die Romantik, und die zahlt eigentlich ein in Wahrnehmungsproblematiken. Das heißt, also Kathedrale von Monet ist natürlich etwas, aber da rede ich über Farbe, ja. In der Romantik rede ich über einen Gemütszustand, ja. Und ich glaube, in dem Bereich, wenn ich dann noch ein paar Sachen machen kann, bin ich eigentlich sehr, sehr frei. Ich kann bis zur Abstraktion in diesem Bereich gehen. Ich habe auch schon Ideen, aber das Problem ist, die Zeit muss man immer so nutzen, dass man auch die Dinge zu Ende bringen kann.
Soweit der aufgefallene Podcast von MDR Sachsen mit Jadegar Sisi zur Bespielung der beiden sächsischen Panometer in Dresden und Leipzig 2024. Den aufgefallenen Podcast bekommen Sie jeden Montag ab 17 Uhr in der App der ARD Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und auch empfohlen der Krümelgeschichten-Podcast von MDR Sachsen, ebenfalls in der ARD Audiothek.
Aufgefallen, ein Podcast von MDR Sachsen.